Kletterurlaub in Spanien. Ich kletter sehr gerne. Finale Ligure, manchen ist es ein Begriff, Spanien. Und ein paar Kletterfreunde und ich, wir hatten unsere Sachen gepackt und wir sind nach Spanien gefahren. Alles, was wir dazu brauchten, war im Gepäck. Sommer, Sonne, Meer. Und wir wollten einfach ganz locker ein paar Wände steigen, hochklettern und die bezwingen. Draußen sein, in der Natur, ein bisschen Nerven, Kitzel, alles, was Männer auch so brauchen. Und ich habe mich auf diesen Urlaub vorbereitet, indem ich schon in Deutschland trainiert habe. Klimmzüge und körperliche Ertüchtigung, damit es dann im Urlaub dann auch klappt und mal ja und ich genug Kraft einfach auch habe, um Kletterrouten auch zu schaffen. Und die meisten Kletterrouten, die haben wir auch geschafft. Sind da gut hochgekommen, haben uns jedes Mal gefreut, wenn wir oben ankamen, aber eine, die haben wir nicht bezwungen. Tag für Tag haben wir es probiert und wir haben es nie geschafft. Und deshalb wurde diese Route zu unserem Projekt, zu unserem Kletterprojekt. Ohne Erfolg. Am letzten Tag haben wir uns aufgeteilt. Ich bin ans Meer gegangen, der Rest ist noch klettern gegangen. Ich war am Strand. Und als wir uns dann eben am Abend wieder getroffen haben, war die Klettertruppe außer sich vor Freude und Euphorie. Und es hat sich herausgestellt, dass einer der Jungs diese Route geschafft hat. Der ist oben angekommen. Und es war eine Riesenfreude. Alle haben sich gefreut, haben ein Bier drauf getrunken und haben das gefeiert. Außer ich. Ich nicht. Weil ich hatte alles verpasst. Ging alles an mir vorbei. Ich hatte das Highlight verpasst. Kennst du so eine Situation aus deinem Leben, in der du den Höhepunkt verpasst hast? Wir haben gerade eben so die Geschichte der Jünger auch gehört und da war ein Jünger dabei, der Thomas. Dem ging es ähnlich. Weil alle seine Freunde, die haben etwas erlebt, aber er hat es verpasst, weil er nicht da war. Man weiß nicht genau, wo er war, aber er war nicht da. Thomas verpasste aber nicht irgendwie einen Klettererfolg, sondern Thomas verpasst das Ereignis schlechthin. Die Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehung verpasst ihr er. Das, was wir heute Morgen hier feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas hat eine richtige große Menge verpasst. Er war der Einzige, der Jesus nicht gesehen hat, der ihn nicht erlebt hat. 10 Jünger waren um ihn herum, die enttäuscht waren über Jesus, weil er scheinbar nicht der war, auf den sie gehofft hatten. 10 Jünger waren um ihn herum, die jetzt aber erlebt hatten, dass dieser Jesus das einhält, wovon er geredet hat. Dass er eben nicht tot geblieben ist, sondern von den Toten auferstanden ist. 10 Jünger, seine Freunde, die jetzt eine Gewissheit haben, aber er nicht. Die anderen wissen, Jesus ist auferstanden, aber er hat da keine Gewissheit. Und in den anderen entsteht eine riesige Freude, aber Thomas hat dieses gewaltige Ereignis einfach verpasst. Und Thomas bleibt alleine zurück mit seinen Zweifeln und mit seiner Enttäuschung. Er bleibt alleine zurück mit Ungewissheit und alles nur, weil er das Entscheidende verpasst hat. Und vielleicht geht's dir ähnlich wie diesem Thomas, dass du in deinem Leben irgendwie so ein religiöses Ereignis oder Erlebnis verpasst hast und du jetzt heute Morgen hier sitzt und dich umschaust und alle Leute sich irgendwie auch freuen, und erzählen, dass sie glauben, was passiert ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und wie er ihr Leben geprägt hat, aber du nur mit dem Kopf schütteln kannst und dir denkst, ja, mich hat's halt nicht geprägt. Ich habe das nicht erlebt. Vielleicht, weil du etwas verpasst hast. Du kannst eben nicht mitreden. Du kannst nicht mitfühlen mit den anderen, und du kannst auch nicht mitglauben. Vielleicht gehörst du aber auch zu den anderen, zu den 10 Jüngern, die da waren, und du hast diesen auferstandenen Jesus in deinem Leben erlebt. Der hat was in dir freigesetzt. Der hat etwas ausgelöst in dir. Und du bist heute Morgen hier mit der Gewissheit, jawohl, ja, ist klar, Jesus lebt. Ich habe ihn selbst gesehen, ich habe ihn erlebt. Und dann wünsche ich dir, dass du heute Morgen dankbar darüber bist, dass du glauben darfst. Dass du glauben darfst und dass diese Auferstehungsfreude, die wir heute an Ostern in der Krishona-Gemeinde 2018 feiern, dass die in dir Raum gewinnt und aufblüht. Thomas reagiert auf die Aussage seiner Freunde, dass sie den Herrn gesehen haben, und er antwortet ihnen Folgendes: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Thomas, der kann nicht so einfach glauben. Und auch wenn seine 10 Freunde sagen, jawohl, sie haben Jesus gesehen, Thomas stellt hier die Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Das lässt ihn nicht locker. War das wirklich der Jesus, der da gehangen ist? War das wirklich der Jesus, der ins Grab gelegt wurde? Oder war das nicht vielleicht ein anderer Körper? Die haben den verwechselt oder sonst was? Der Thomas stellt eigentlich eine Kernfrage des christlichen Glaubens. Ist uns das bewusst? Hier geht's richtig um richtig viel. Das ist die entscheidende Frage. Ist Jesus auferstanden? Und wenn er nicht auferstanden ist, dann können wir hier eigentlich unsere Sachen packen, nach Hause gehen und nochmal eine zweite Runde brunchen oder so, weil das wäre sinnvoller, als uns hier zu treffen. Ohne die Auferstehung von Jesus Christus ist das Christentum Game Over. Hat es keine Kraft mehr. Es ist verpufft, es ist nichts. Aber wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann sind wir heute an einem richtig guten Ort. Dann können wir uns freuen, und dann gibt's keinen besseren Platz, an dem wir sein können, als in der Gegenwart Gottes. Die Auferstehung begründet das Christentum. Und es geht also um alles an dieser Stelle. Und trotzdem bleibt ja irgendwie die Frage, zumindest ist es bei mir so, ist es vernünftig zu glauben? Ist es vernünftig? Oder folge ich irgendetwas nur blind nach? Nochmal zurück zu Thomas. Der kann nicht so einfach glauben. Der tickt da anders. Es ist vielleicht für die Jünger klar, aber für ihn ist noch gar nichts klar. Thomas, der überlegt, der zweifelt. Und Thomas sagt sich, ich glaube, wenn. Das ist ein Satz, den er bringt. Ich glaube, wenn. Ich glaube, wenn ich seine Wunden in seinen Händen sehe und wenn ich sie berühren kann. Und ich glaube, wenn ich meine Hände in seine Seite legen kann. Und diesem Thomas fällt es wahnsinnig schwierig, das zu glauben, was er nicht gesehen hat. Ist es bei dir, ist es bei euch auch so? Was brauchst du, um glauben zu können? Und kennst du diese Sätze aus deinem Leben? Ich werde nicht glauben bis... Ich werde nicht glauben, bis dies und jenes vielleicht passiert. Oder ich glaube nur, wenn... Kennst du so diese Zweifel im Leben auch, wie der Thomas sie hatte? Ich kenne sie. Oder kennst du die Situation, dass du dir denkst, ich würde ja gerne glauben. Ich würde total gerne glauben, aber ich kann es nicht. Ich gebe mein Bestes, ich versuche es, es geht nicht. Oder du wunderst dich, dass überhaupt jemand glaubt. Vielleicht glaubst du aber auch und hast Zweifel. Und diese Situation, die sind sehr intensiv und die haben nichts mit Freude zu tun. Wenn alle Menschen um dich herum glauben, aber keiner dieselben Fragen hat wie du. Wenn du denkst, Ich muss mich eigentlich innerlich überlisten, um überhaupt glauben zu können. Ja, oder wenn du im Lobpreis da sitzt oder nachher vielleicht auch da stehst und die Lieder nicht mitsingen kannst, weil du den Inhalt so ja, nicht aussprechen kannst oder nicht für wahr hältst. Oder wenn andere um dich herum beten, das für dich sich aber so anfühlt, als würden sie einfach in die Luft reden. Wenn du vielleicht doch denkst, ich darf als Christ nicht zweifeln, das ist tabu, das sollte man nicht, mache ich irgendwas falsch? Diese Existenz ist schlimm und das ist der Horror und das hat wenig mit Freude zu tun. Freude, die an einem Ostersonntagmorgen hier sein sollte oder darf. Der Thomas, der kann nicht einfach so glauben, nur weil die anderen Freunde, Jünger, behaupten, Jesus gesehen zu haben. Und trotzdem möchte ich den Thomas hier ein bisschen in Schutz nehmen. Weil Thomas macht eigentlich nichts anderes als das, was Jesus ihm beigebracht hat. Das passt eigentlich zu der Weise, wie er Glauben von Jesus vermittelt bekommen hat. Und zwar also Thomas macht da eigentlich alles richtig. Der hat da richtig viel verstanden gehabt. Bei Jesus war es immer so, Jesus hat ein sichtbares Ereignis gewirkt. Er hat ein Wunder vollbracht, hat etwas gemacht. Und daraufhin haben sich Menschen für Jesus interessiert, haben an ihn geglaubt, sind ihm nachgefolgt. Also es ging eigentlich immer vom Sehen zum Glauben. Das war ein ganz normaler Vorgang. Jesus hat etwas getan und das hat es wiederum ermöglicht, dass andere Menschen glauben konnten. Und genau das macht doch Thomas jetzt eigentlich auch. Genau das macht Thomas. Der sagt, hey, ich will erst mal sehen. Ich will erst mal sehen, dass du auferstanden bist, bevor ich glauben kann. Und deshalb sagt der Thomas eben, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale, und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und mit diesen Emotionen ist Thomas 8 Tage lang beschäftigt. 8 lange Tage musste Thomas mit dieser Ungewissheit leben. Ja, ist Jesus jetzt tot oder ist er auferstanden? Weiß es nicht. Und die Ungewissheit, die hat sich auch nicht irgendwie per Knopfdruck in Luft aufgelöst oder nach dem ersten Gebet, sondern der musste das 8 Tage lang durchstehen. Und ich denke, so kann das auch bei uns sein. Wenn du grundlegende Fragen hast, dann musst du dich auf diese 8 Tage einstellen. Und vielleicht werden diese 8 Tage noch länger. Vielleicht wird es nicht sofort dazu kommen, dass das entscheidende und glaubenweckende Ereignis stattfindet. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Mit anderen Worten, nach 8 Tagen kommt Jesus durch eine verschlossene Tür, tritt in den Raum und sagt, Peace. Peace euch allen. Und das ist wunderschön. Und jetzt wird's wunderschön. Weil Jesus spricht in diesem Raum, wo die ganzen Jünger versammelt sind, seinen Frieden aus, über jedem Einzelnen. Und dann wendet er sich direkt der einen Person zu, von denen, die zweifelt, die nicht glauben kann, die keinen Frieden hat, nämlich dem Thomas. Und Jesus spricht genau ihn an, ausgerechnet ihn, der glauben möchte, aber der nicht glauben kann. Und das Gleiche ist heute Morgen auch in diesem Raum, in Freiburg. Jesus spricht jedem Einzelnen von euch Frieden zu und wendet sich ganz persönlich auch demjenigen zu, der gerne glauben möchte, es aber irgendwie nicht kann. Danach spricht er zu Thomas, also Jesus, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus ist da total liebevoll, der geht auf Thomas ein und der geht auf seine Bedingungen ein. Jesus gibt Thomas genau das, was er zum Glauben braucht. Und er fordert ihn auf, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und an dieser Stelle ist mir eins echt super wichtig. Jesus geht auf Thomas ein und der nimmt die Zweifel vom Thomas ernst. Der wischt die nicht einfach weg. Ach komm, wird schon. Musst halt einfach glauben. Nein, der sieht die innere Not, die im Thomas drinsteckt, die diese ganze Situation auch auslöst. Das ist nicht einfach so, ja, er kann ja nicht glauben, sondern das bewegt ihn zutiefst. Und ich kenne das von mir, ja, wie schnell kanzle ich auch einfach mal Menschen ab, die nicht glauben können und sage, ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Musst nur genug lesen und dich da reinfuchsen oder so. Das macht Jesus anders. Jesus sieht die innere Not und der sagt nicht, so jetzt reicht's aber, dem habe ich es doch schon 1000 Mal erklärt, warum er glauben soll. Nein, der nimmt Rücksicht. Und er geht auf Thomas ein und er nimmt seine Zweifel ernst. Und Jesus wirft dich nicht raus, wenn du zweifelst. Ist mir ganz wichtig. Jesus wirft dich nicht raus, wenn du zweifelst. Wenn du Zweifel an seiner Auferstehung hast oder Zweifel am christlichen Glauben. Und wenn du zweifelst, kannst du trotzdem Jesus nachfolgen. Du musst nicht alles verstanden haben. Du musst auch nicht alles wissen, um glauben zu können. Jesus wirft dich nicht raus, wenn du zweifelst. Wir dürfen Zweifel zulassen. Und wir dürfen auch anderen Menschen Zweifel zugestehen. Wie viele Nachfolger von Jesus haben gezweifelt? Rhetorische Frage. 100%. Alle. Alle, die Jesus nachgefolgt sind, hatten Zweifel. Die sind alle in verschiedene Himmelsrichtungen geflohen, haben sich versteckt, hatten Angst, haben daran gezweifelt, oh Mist, stimmt es gar nicht, was Jesus da alles gesagt hat? War es nur ein einfacher Mensch, der jetzt halt tot ist? Die haben alle gezweifelt und auch du darfst zweifeln. Und eben Jesus kommt in den Raum rein, sieht den Thomas und er erlaubt ihm, seine Wunden anzuschauen. Sie zu berühren, seine Hand in die Wunde in seiner Seite zu legen. Und genau wie es Thomas wollte. Aber was macht Thomas? Thomas, der schaut nur noch auf Jesus. Thomas schaut auf Jesus und er sagt, mein Herr, mein Gott. Mein Herr, mein Gott. Jesus geht eigentlich auf die Bedingung vom Thomas ein, auf das Bedürfnis nach Beweisen. Aber was macht Thomas? Legt er einen Finger in seine Wunde? Das macht er nicht, sondern die Begegnung mit Jesus, die reicht ihm vollkommen aus. Er muss es nicht mehr sehen, er muss es nicht mehr spüren. Die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus reicht ihm. Und es macht ihm klar, ja, Jesus lebt wirklich. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben so, du machst dir Pläne, was passieren muss, damit du glauben kannst oder damit du glaubst und dann hast du diese Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen und alles andere wird weniger wichtig. Vielleicht hast du immer noch Fragen, aber du weißt, dieser Jesus, er lebt. Und das ist der Kern des Christentums. Nicht Jesus lebte, sondern Jesus lebt. Das ist die Kernaussage von diesem Bibelvers auch im Johannesevangelium. Jesus lebt und wir können ihm glauben, können ihm nachfolgen. Aber da kommen dann immer wieder auch so Zweifel, die flüstern, ist es wahr? Ist Jesus wirklich auferstanden? Nicht nur ein Märchen? Aber ich höre auch Jesus flüstern und er flüstert mir die Frage ins Ohr, wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht ich, wer dann? Und das ist die Frage, die wir beantworten müssen, bevor wir Nein zu Jesus sagen. Wenn nicht ich, wer dann? Wenn du Nein zu Jesus sagst, wer dann? Wer dann? Wohin läufst du dann? Zu Mohammed? Zu Buddha? Wohin laufen die Atheisten? Ins Nirgendwo? Zu Dawkins oder Hawkins? Wohin gehst du? Wisst ihr, wir wissen oft, wovon wir weglaufen. Aber wir wissen nicht, wohin wir laufen. Und das bringt Petrus ziemlich gut auf den Punkt und im Gespräch mit Jesus. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn du Nein zu Jesus sagst, dann musst du dir die Frage stellen, wohin gehst du dann? Und deshalb, wenn in deinem Glaubensleben Zweifel kommen, und die werden kommen, und das ist nicht schlimm, dann frage dich, wenn nicht Jesus, wer dann? Wenn nicht Jesus, was dann? Diese Frage musst du beantworten, bevor du Nein zu Jesus sagst. Und der Bericht von Thomas, der endet mit einem sehr schwierigen Satz. Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Thomas glaubt, weil er gesehen hat. Er hat schlussendlich oder hat im Endeffekt dann Jesus gesehen, leibhaftig vor sich. Und es war früher auch gut so, sagt Jesus. Aber in Zukunft, das heißt heute 2018, hier in Freiburg, wird es anders laufen. Heute wird es nicht sein, ja, wir sehen Jesus und dann glauben wir, sondern wir sehen nicht und wir glauben trotzdem. Ihr kennt wahrscheinlich den Satz, ich glaube nur, was ich sehe. Der wird oft einfach hingeknallt, als große Behauptung. Das ist so eine Sache mit dem Satz. Ich behaupte, das stimmt nicht. Ich denke, dass wir viel mehr glauben, als was wir sehen können, auch was wir spüren oder fühlen können. Ja, wenn ich zum Beispiel Bus fahre, dann glaube ich, dass der Busfahrer einen Führerschein hat, ist ja klar. Ich gehe dann nicht erst zum Busfahrer hin und sage, guten Tag, Entschuldigung, Führerschein, Papiere bitte. Außerdem, wie sieht's mit der TÜV-Plakette aus? Reifendruck schon mal geprüft, Sitze ordentlich verschraubt, es wird ja kein Mensch machen. Sondern ich gehe dahin und ich glaube dem Busfahrer, dass er den Führerschein hat und nicht ohne fährt. Ja, oder all die Verliebten unter uns. Ihr glaubt doch, dass ihr geliebt werdet. Ihr glaubt doch, dass ihr geliebt werdet von der anderen Person, ohne dass ihr das sehen könnt. Klar, vielleicht in Taten, in Worten oder so. Aber diese Liebe könnt ihr nicht sehen. Das müsst ihr glauben. Und wir glauben, auch wenn wir nicht alles sehen. Das macht jeder von uns. Wer von euch glaubt, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Ich denke mal alle hier, die meisten. Aber habt ihr das jemals gesehen? Klar, Fernsehen macht's möglich und so. Habt ihr das jemals gesehen? Seid ihr jemals ins All geflogen, richtig schön weit raus, um zu überprüfen, ob das stimmt? Habt ihr nicht gemacht, denke ich, wenn ihr kein Astronaut unter uns ist. Sondern ihr glaubt euren Lehrern, oder? Ihr glaubt euren Lehrern und das tut ihr mit einer sehr großen Gewissheit. Und was ich damit so zeigen möchte, natürlich auch ein bisschen plakativ und einfach, aber die Gewissheit, die wir haben können, Bezug auch auf die Auferstehung von Jesus, die kommt nicht nur vom selber glauben, vom selber direkt sehen, Entschuldigung, vom selber sehen. Und so können wir mit Gewissheit glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und wirklich lebt. Und deshalb möchte ich auf jeden Erpressungsversuch verzichten. Und Jesus muss eben nicht leibhaftig bei mir im Wohnzimmer durchkommen, damit ich an ihn glaube. Der muss auch keinen brennenden Dornbusch bei mir in den Garten stellen, wie bei Mose, damit ich glaube. Der muss vor mir auch nicht übers Wasser gehen, damit ich glaube. sondern ich glaube aufgrund der Apostel, der Zeugen, die vor Ort waren. Ich glaube aufgrund seiner Worte. Und dafür hat Jesus schon gebetet. Vater, ich bitte für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Vater, ich bitte für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ihr Wort, das sind die Worte der Augenzeugen. Thomas, Petrus, Johannes und die ganzen anderen. Ich komme zum Schluss. Das Ereignis ist jetzt schon über 700.000 Tage her. Und es sind unzählige Glaubensgeschichten dazugekommen. Ihr müsst euch nur mal umschauen. Der Raum ist voll davon. Das heißt, das Wort der Augenzeugen, das hat etwas geschaffen. Es hat etwas ausgelöst. Und wenn du dich heute fragst, kann ich gewiss sein, dass diese Auferstehung stattgefunden hat? Dann beschäftige dich damit. Dann bleib da dran. Ich habe vor einiger Zeit ein gutes Buch von Alexander Gard gelesen, Warum ich kein Atheist bin, und da wird sehr gut dargestellt, was es für Fakten auch bezüglich der Auferstehung gibt. Ist einfach mal gut zu wissen, gut zu lesen. Ich möchte dich herausfordern, erkenne, wie gewiss die Augenzeugen auch sind, dass man ihnen gut glauben kann. Und wenn es dir geht wie Thomas, wenn du Zweifel hast, wenn du noch nicht glauben kannst, aber gerne glauben würdest, dann lade ich dich ein, bleib dran. Gib nicht vorschnell auf. Denk an die 8 Tage. Du kannst Jesus folgen, auch wenn du zweifelst. Und ich lade dich ein, weiter in der Gemeinde zu bleiben. Hier sind viele Christen, in der Gemeinschaft mit ihnen, da kommt man auch weiter. Die können dir helfen. Und ich lade dich ein, Jesus immer wieder auch herauszufordern, dass er dir begegnet. Und wenn es dir vielleicht geht wie den restlichen Jüngern und du gewiss bist, dann lass dich heute neu anstecken von dieser Freude, dass Jesus Christus lebt. Darum ist ja auch die ganze Deko hier. Es soll Freude, ein Lächeln auf euer Gesicht zaubern. Und wenn du glauben darfst, kannst du zutiefst dankbar sein. Und es ist nicht selbstverständlich, dass du glauben darfst und glauben kannst. Deshalb lass dich von der Osterfreude heute 2018 anstecken. Ich möchte beten. Herr Jesus, du siehst tiefer in unser Herz, als wir das tun können. Du hast den Einblick. Und du weißt, mit was wir uns beschäftigen und welche Fragen uns umtreiben. Du siehst unseren gewissen Glauben oder unsere Zweifel. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns liebst, uns annimmst, auch mit unseren Zweifeln. Danke, dass wir wie Thomas dir auch nachfolgen können, auch wenn wir nicht alles wissen, noch nicht alles verstanden haben. Und ich möchte dich bitten, dass du in unserem Leben dieses Ereignis stattfinden lässt, wo uns die Augen aufgehen und wir sehen, dass du wahrhaftig und lebendig bist, dass du heute immer noch, vielleicht nicht so sichtbar, wie wir uns das manchmal wünschen würden, lebst und uns veränderst. Danke, dass wir das heute an Ostern feiern dürfen. Bitte setze du deine Freude in uns frei. Amen. Lasst uns gemeinsam die nächsten Lieder auch mit dieser Auferstehungsfreude singen. Ich denke, Olli findet auch noch ein paar Worte, euch damit reinzunehmen. Und sie haben sich Lieder ausgesucht, in denen die Auferstehung, in denen Jesus im Mittelpunkt steht. Und diese Freude darf sichtbar werden, auch dadurch, dass wir aufstehen oder mal klatschen oder sonst was. Fühlt euch da frei, seid nicht genötigt, könnt an Rand oder auch da, wo ihr seid, aufstehen und lasst uns gemeinsam Gott loben und ihn anbeten.